Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm die SPD und die Vermögensteuer. Fester Programmbestandteil ist das Thema längst, fester Politikbestandteil nicht. Gleich mehr zum neuen Anlauf Richtung Vermögensteuer, den die SPD unternimmt. Zum Start der Sendung aber: Der brennende Regenwald im Amazonasgebiet. Ist das nur eine Angelegenheit Brasiliens oder ist das ein Thema für die ganze Welt? Darüber ist vor dem G7-Gipfel, der morgen startet, ein Konflikt entbrannt. Und wie das neuerdings gerne geschieht, es ist ein Konflikt der Kurznachrichtenschreiber Tinia Würfel.
Der französische Präsident Emmanuel Macron bezeichnet die Waldbrände im Amazonas als internationale Krise. Auf seinem offiziellen Twitter-Account schreibt er: Unser Haus brennt. Weiter ruft er die Mitglieder des G7-Gipfels dazu auf, bei ihrem Treffen am Wochenende in Biarritz über die Amazonasbrände zu sprechen. Kurz darauf twittert der brasilianische ultrarechte Staatschef zurück und kritisiert Macron scharf. Er wirft dem Franzosen eine kolonialistische Mentalität vor, indem er sich in die Angelegenheit Brasiliens einmische und diese instrumentalisiere. Bolsonaro kritisiert, dass Macron die Waldbrände nutze, um persönlichen politischen Profit daraus zu schlagen. Macrons sensationsgieriger Ton trage nicht zur Lösung des Problems bei, schreibt er. Eine offizielle Antwort von Macron gibt es bisher nicht. Allerdings sagte die Staatssekretärin im französischen Umweltministerium Brune Poirson dem Sender France 2 deutlich, dass sie angewidert sei von den Worten des brasilianischen Präsidenten.
Tinia Würfel zum Twitter-Konflikt Macron-Frankreich gegen Bolsonaro-Brasilien. Wen gehen die brennenden Regenwälder eigentlich an? Nur Brasilien oder die ganze Welt? Beim G7-Treffen, das morgen im französischen Biarritz beginnt, sitzt Brasilien nicht mit am Tisch, sodass morgen nur über Bolsonaro, aber nicht mit ihm gesprochen werden kann. Und auch ganz allgemein stellt sich die Frage, wie kann denn überhaupt auf Brasilien eingewirkt werden? Speziell, was kann Berlin tun? Franka Wels dazu.
Regierungssprecher Steffen Seibert findet am Vormittag in Berlin klare Worte.
Das Ausmaß der Brände im Amazonasgebiet ist erschreckend und bedrohlich. Und nicht nur für Brasilien und die anderen betroffenen Länder, sondern für die ganze Welt.
Denn der Amazonas-Regenwald sei für das globale Klimasystem und die Artenvielfalt von herausragender Bedeutung.
Wenn also die G7 an diesem Wochenende zusammenkommen, dann gehört, auch nach Überzeugung der Bundeskanzlerin, diese akute Notlage des Amazonas-Regenwaldes auf die Tagesordnung. Da hat der französische Präsident die Bundeskanzlerin ganz an seiner Seite.
Angela Merkel kümmert sich also auf höchster Ebene um die internationale Seite. Aber Gesprächsbedarf gibt es auch innerhalb der Bundesregierung. Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD will der Regierung von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro vorerst kein Geld mehr für den Wald- und Klimaschutz geben. Die deutschen Zahlungen an die internationale Klimainitiative, immerhin 35 Millionen Euro, hat Schulze bereits gestoppt.
Wir sehen, dass das Geld im Moment nicht dafür genutzt wird, zu stoppen, dass Wald abgeholzt wird, sondern dass völlig im Gegenteil die Waldfläche immer weiter reduziert wird unter dem neuen Präsidenten. Das geht nicht.
Schulze beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung am vergangenen Wochenende. Wenn es nach ihrem Haus geht, dann soll Deutschland wie schon Norwegen auch aus dem internationalen Amazonasfonds aussteigen und das Thema zunächst auf diplomatischer Ebene besprechen. Bisher ist die Bundesregierung mit 55 Millionen Euro an dem Fonds beteiligt. Aber
es nutzt niemanden, wenn wir jetzt die Zusammenarbeit mit Brasilien zum Schutz des Regenwaldes einstellen. Und deshalb ist es unser erklärtes Ziel, die Amazonas-Projekte fortzuführen.
Meint dagegen Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU. Er ist zuständig für den Umgang der Bundesregierung mit dem Amazonasfonds. Er will also weiterzahlen und parallel mit dem brasilianischen Umweltminister einen neuen Ansatz zur Zusammenarbeit in Sachen Regenwald entwickeln. Teile der Opposition fordern mehr wirtschaftlichen Druck auf Brasilien. Der klimapolitische Sprecher der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, Lorenz Göster-Beutin, verlangt etwa, Deutschland dürfe das Mercosur-Freihandelsabkommen nicht ratifizieren, wenn Brasilien die Abholzung des Amazonas-Regenwaldes nicht glaubhaft und überprüfbar stoppe. Auch die Grünen wollen das Abkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund, zu dem auch Brasilien gehört, am liebsten blockiert sehen.
Für Bolsonaro sind hohe wirtschaftliche Interessen mit Mercosur verbunden. Und auf der anderen Seite wirkt dieses Abkommen, das insbesondere auf den Export von Agrarprodukten setzt, wie ein Brandbeschleuniger bei der Abholzung des Amazonas. Und deshalb ist Angela Merkel gefordert, die Ratifizierung dieses Vertrages nicht fortzusetzen.
Sagt die umweltpolitische Sprecherin der Grünen, Katharina Dröge. Dröges Pendant bei der FDP, Judith Skudelny, wendet ein, die meisten brasilianischen Agrarexporte gingen allerdings nach China.
Das heißt, parallel zu Abkommen mit Brasilien selber, der EU, brauchen wir natürlich auch Gespräche mit China, dass auch die anfangen, bei ihren Importen auf Umweltschutzstandards Rücksicht zu nehmen.
Die FDP will grundsätzlich an dem Mercosur-Abkommen festhalten, denn es sei die erste Möglichkeit, wirklich vertraglich verbindliche Umweltschutzstandards nach Brasilien zu bringen. Direkte Sanktionsmöglichkeiten sieht das Abkommen allerdings nicht vor. Und dass die Regierung Bolsonaro sich von reinen Regeln beeindrucken lässt, darf zumindest bezweifelt werden.
Der Bericht von Franka Wels. Geht es nach Programmen und Parteitagsbeschlüssen, dann steht bei der SPD das Thema Vermögenssteuer seit Jahren fest auf der Agenda, seit das Bundesverfassungsgericht die Vermögenssteuer in der damaligen Form gestrichen hat. 12 Jahre ist das her. Nur in der politischen Realität ist das bislang nicht angekommen. Nach dem Willen des kommissarischen SPD-Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel soll sich das ändern. Was er als Argument auf seiner Seite hat, das ist, dass in vielen Vergleichsländern die Vermögenssteuer deutlich höher liegen, in den USA etwa oder in Frankreich. Was ihm nun vorschwebt als neuer oder besser neu aufgelegter Vermögensteuerplan, Brigitte Scholtes dazu.
10 Milliarden Euro könnte eine Vermögensteuer von 1% bringen. Davon ist der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel überzeugt, wie er der Rheinischen Post sagte. Die Vermögensteuer war 1997 ausgesetzt worden, denn das Bundesverfassungsgericht hatte die Bemessungsgrundlage für falsch erachtet. Immobilien müssten danach stärker besteuert werden. Zur Wiedereinführung machten die Verfassungsrichter damals hohe Auflagen. Die Parteien streiten seither darum.
Wir halten eine Wiederbelebung der Vermögenssteuer für absolut das falsche Signal.
Das hatte Angela Merkel mehrfach bekräftigt, als sie noch CDU-Vorsitzende war. Sie weiß damit die Wirtschaft und viele liberale Ökonomen hinter sich. So meint auch Clemens Fuß, Chef des Münchner IFO-Instituts.
Die meisten Staaten haben Vermögenssteuern abgeschafft in den letzten Jahren. Das Problem ist, es kommt zu einer Doppelbesteuerung durch Einkommensteuer und Vermögenssteuer. Wenn man zum Beispiel Geld in Aktien angelegt hat und sagen wir eine Rendite von 4% hat, dann ist die Steuerbelastung vielleicht 25%, dann ist 1 Prozentpunkt weg. Und wenn man dann noch eine Vermögenssteuer zahlt, von noch 1%, dann ist schon der 2 Prozentpunkt weg.
In der Schweiz aber, auf das der kommissarische SPD-Vorsitzende ausdrücklich als Modell verweist, gibt es die Vermögenssteuer nur in einzelnen Kantonen. Dort wird sie zusätzlich zur Einkommensteuer erhoben. 2016 etwa flossen so den Kantonen und Gemeinden, die sie erheben, 7 Milliarden Franken zu. Das waren etwa 13% der Einkommensteuern für Bund, Kantone und Gemeinden. In den USA und Großbritannien aber erhebe man keine Vermögenssteuer, sondern eine Property Tax, eine Grundsteuer, erklärt IFO-Präsident Fuß.
Die sind eben Steuern auf Grund und Boden, der nicht weglaufen kann. Das könnte man natürlich machen in Deutschland. Eine Grundsteuer einführen, auf die Grundsteuer drauf quasi, die wir schon haben. Grund und Boden kann ja nicht weglaufen. Dann ist es aber eine sehr ungerechte Nettovermögensteuer, weil eben andere Formen von Vermögen die nicht zahlen.
Auch Frankreich hatte seine Vermögensteuer im vergangenen Jahr umgestellt auf eine Steuer auf Grundeigentum. Solche Steuern aber seien deshalb ungerecht, weil so die übrigen Vermögensgegenstände nicht belastet würden, meinen Kritiker. Wer andere Vermögensaktiva besteuert, riskiert, dass die Vermögenden ins Ausland abwandern. In den USA aber wird jeder Staatsbürger als steuerpflichtig angesehen, auch wenn er im Ausland wohnt. In Deutschland kommt eine Besonderheit hinzu. Zu den Vermögenden gehören auch viele Unternehmerfamilien, die ihr Kapital oft in die Firma eingebracht haben. Läuft es dann wirtschaftlich einmal nicht so gut, müssten sie aus der Substanz die Steuern bezahlen. Das würde ihre wirtschaftliche Prosperität und damit womöglich auch Arbeitsplätze gefährden. Diese Schwierigkeiten könnte man vielleicht umgehen, heißt es in einem Gutachten aus dem Mai 2013 für das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut in der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Das verweist auf die Niederlande, die Vermögen besteuern, aber nur, wenn es den Durchschnittswert eines Einfamilienhauses übersteigt.
Der Bericht von Brigitte Scholtes. Dieser zu Ende gehende Sommer war längst nicht so trocken und problematisch wie der vergangene, aber auch schwieriger für die Landwirte als die Jahre zwischen 2013 und 17 im Durchschnitt. Wie dieses Erntejahr gelaufen ist, aus Sicht des Deutschen Bauernverbandes, Claudia van Laak dazu.
Nicht so schlecht wie im letzten Dürresommer ist die Ernte ausgefallen, aber noch lange nicht zufriedenstellend. 6% weniger als der Durchschnittswert der letzten Jahre. Doch dieser Durchschnitt ist immer weniger aussagekräftig. Denn die regionalen Unterschiede sind stärker denn je, sagte Bauernpräsident Joachim Ruckwied.
Gerade dort, wo es im letzten Jahr schon extrem trocken war, denke hier jetzt an die Regionen Mittel- und Ostdeutschlands, auch in Teilen Norddeutschlands haben wir in diesem Jahr erneut keine Niederschläge gehabt, haben wir in diesem Jahr zum Teil noch geringere Ernteerträge erzielen können.
Die Bauern in Süddeutschland dagegen haben eine durchschnittliche Ernte einfahren können. Sorgenkind ist der Raps. Hier ist die Ernte in diesem Jahr fast um die Hälfte eingebrochen. Wenn es nicht bald regne, sei auch die Ernte des nächsten Jahres gefährdet. Wir spüren die Klimaveränderungen, so Bauernpräsident Ruckwied. Starke Schwankungen, extreme Wetterlagen machen es den Landwirten schwer, sich darauf einzustellen.
2017 Regen, 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 nass. 2018 große Dürre. 2019 Hitzewellen und in einigen Regionen Deutschlands erneut große Dürre.
Für die Ernteausfälle im letzten Jahr aufgrund der extremen Dürre haben die Landwirte inzwischen rund 228 Millionen Euro erhalten. Noch sind nicht alle Hilfen ausgezahlt. In diesem Jahr fordert der Bauernverband keine finanzielle Unterstützung des Staates. Die Landwirte müssten allerdings in die Lage versetzt werden, Reserven zu bilden.
Dass man steuerlich die Dinge weiter ausbaut und ich kann es nur jedes Jahr wiederholen, endlich die Möglichkeit der Einführung einer steuerfreien Risikoausgleichsrücklage politisch auf den Weg bringen, damit der Landwirt in besseren Zeiten für schlechtere Zeiten etwas zurücklegen kann.
Die Klimaveränderungen sind nicht für alle Landwirte schlecht. Genau wie im letzten Jahr können sich die Winzer freuen. Die Erntemenge werde vermutlich durchschnittlich ausfallen, so der Bauernverband. Die Qualität des Weines dürfte aufgrund der vielen Sonnentage exzellent sein.
Claudia van Laak mit der Erntebilanz. Und jetzt folgen Wirtschaftsmeldungen mit Silke Hane. In der Debatte um Negativzinsen, ob man die gesetzlich verhindern soll, wie vom bayerischen Ministerpräsidenten gefordert, oder ob es Alternativen gibt, haben die Grünen die Einrichtung eines Staatsfonds gefordert. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten.
Parteichef Robert Habeck schlug via Interview in mehreren Medien vor, dass der Staat für seine Bürger Geld verwalten sollte. Viele Kleinsparer trauten sich nicht, zum Beispiel in Aktien zu investieren, sagte er dem Fernsehsender NTV.
Und da ist die Idee, dass der Staat quasi den Fonds organisiert und dann für viele Kleinsparer dieses Angebot schafft. Und dieser Fonds würde dann ja in Aktien beispielsweise anlegen mit einer niedrigen Hemmschwelle. Man hat eben nicht die hohen Verwaltungskosten und die private Scheu, zu Banken zu gehen und zu sagen, ich kaufe mir mal ein Aktiendepot, sondern das organisiert die große Gemeinschaft.
Der Fonds könne zusätzlich zum gesetzlichen Rentensystem die private Altersvorsorge für die meisten Menschen verbessern, so Habeck. Außerdem in der Süddeutschen Zeitung. Das Geld solle aber auch dafür genutzt werden, die Wirtschaft umweltfreundlich umzubauen. Im russischen Murmansk hat heute das erste schwimmende Atomkraftwerk, die Akademik Lomonossow, abgelegt. Das Schiff mit 2 Atomreaktoren an Bord werde innerhalb der nächsten 2 Monate von mehreren Schleppern an seinen Zielort im fernen Osten Russlands ankommen, so der russische Atomkonzern Rosatom. Das schwimmende AKW soll vor allem schwer zugängliche Regionen mit Strom und Wärme versorgen. Außerdem soll die mobile Anlage Energie für die Gas- und Ölbohrinseln auf See liefern. Umweltschützer warnen vor einer möglichen Katastrophe im Polarmeer. Es sei nicht möglich, das AKW vollständig vor äußeren Bedrohungen zu schützen, so die Umweltorganisation Eco-Defense. Beim kriselnden Autozulieferer Continental stehen offenbar mehrere Werke auf der Kippe. Ein Sprecher bestätigte heute, dass für die angekündigte Sanierung auch Standorte überprüft werden. Details nannte er nicht. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung hatte berichtet, der DAX-Konzern wolle 9 seiner weltweit 32 Werke in der Antriebssparte dicht machen.
Wirtschaftsmeldungen mit Silke Hanne waren das. Die EU-Kommission hat ThyssenKrupp ja einen dicken Strich durch die Zukunftsplanungen gemacht, als das Zusammengehen mit dem Konkurrenten Tata untersagt wurde. Was tun stattdessen? Einem Handelsblattbericht zufolge will ThyssenKrupp das Duisburger Stahlhandelsunternehmen Klöckner übernehmen. Was könnte dran sein? Dieter Reek hat zusammengefasst, was Analysten davon halten.
Michael Ott von der Commerzbank verweist darauf, dass ein Zusammengehen der beiden Konzerne immer mal wieder diskutiert werde. Überrascht habe ihn jedoch, dass die Heirat nun vielleicht tatsächlich bevorstehe.
Das ist sicherlich keine Flucht nach vorne, sondern eine Flucht zurück, würde ich mal sagen. Ja, man wollte ja sich vom Stahl eigentlich trennen und sich auf das in Anführungszeichen lukrativere Industriegütergeschäft konzentrieren. Aber das ist halt mit dem Scheitern der Fusion, Tata Steel, eben dann also auch vom Tisch.
Die EU-Kartellbehörden hatten das Zusammengehen der Stahlsparten von ThyssenKrupp und Tata Steel verboten. Spätestens ab diesem Zeitpunkt sucht der seit Jahren krisengeschüttelte ThyssenKrupp-Konzern verstärkt nach einem neuen Glücksweg. Zu der jetzt kolportierten Variante sagt Analyst Hans-Peter Wotniuk von Alpha Value.
Die Strategie, glaube ich, die der Vorstand zumindest eben seit Juni, seitdem also die EU denn die Fusion mit Tata Europe verboten hat, macht keinen Sinn.
Macht für Hans-Peter Wotniuk unter anderem deswegen keinen Sinn, weil man sich vom lukrativen Aufzugsgeschäft trennen und dafür den lahmenden Stahlbereich stärken will. Stellt sich die Frage, ob man mit Stahl in Europa überhaupt noch Geld verdienen kann.
In guten Zeiten sicherlich. Also das ist keine Frage. Es ist nur, stellt sich nur eben immer wieder in jedem Zyklus die Frage, wie sind die Ergebnisse denn, wenn es schlechter wird, wie im Moment.
Die Stahlsparte ist stark konjunkturabhängig. Weltweit gibt es Überkapazitäten. Die Konkurrenz ist enorm. ThyssenKrupp ist schon jetzt hoch verschuldet. Zudem belasten Rückstellungen für Pensionsansprüche die Bilanz. Analyst Hans-Peter Wotniuk bezeichnet sie als Katastrophe. Für eine mögliche Übernahme von Klöckner und Co. braucht ThyssenKrupp dringend zusätzliches Kapital. Michael Ott von der Commerzbank.
Die kann man sich in der aktuellen Situation auch nicht leisten. Ja, also auch wenn das nur 500 oder 600 oder maximal 800 Millionen werden sollten, das kann sich auch ThyssenKrupp in der momentanen Situation nicht leisten. Die brauchen erst neues Geld.
Und dafür will man ans Eingemachte gehen. Das Tafelsilber der Aufzugsparte soll zu Geld gemacht werden.
Wie man das jetzt zu Silber macht, das muss man abwarten, ob das jetzt Finanzinvestoren sind oder ein Börsengang oder ob ein Konkurrent wie Kone oder Schindler einsteigt. Ja, sicherlich das Schnellste, das Einfachste wäre, wenn ein Finanzinvestor einsteigt.
Noch ist die Abspaltung der Aufzugssparte von ThyssenKrupp mit vielen Konjunktiven versehen. Nach Ansicht von Hans-Peter Wotniuk von Alpha Value sollte es so auch bleiben.
Wenn man den Bereich verkauft, dann bleibt man ja nur noch auf den, ja, nennen wir es mal, Ladenhütern hängen. Und das macht dann überhaupt keinen Sinn.
Eher ernüchternde Einschätzung zu ThyssenKrupps Plänen im Beitrag von Dieter Reek. Die amerikanische Notenbank hatte Ende Juli erstmals seit der Finanzkrise vor 10 Jahren den Leitzins gesenkt, damals um 0,25 Prozentpunkt. Im Moment treffen sich die Notenbanker der USA an ihrem Traditionsort Jackson Hole und die Finanzmärkte der Welt, die erhoffen sich von einer Rede des Notenbankchefs Powell Aufschluss darüber, ob die vergangene Zinssenkung die erste von weiteren Zinsschritten sein könnte. Die Frage an den Washington-Korrespondenten Thilo Kössler. Weiß man mittlerweile mehr?
Ja, man weiß mehr, Frau Becker, aus der Rede von Jerome Powell konnte man überhaupt keine eindeutigen Signale entnehmen für eine weitere Zinssenkung. Die Wirtschaft befinde sich in einer günstigen Situation, hat er gesagt. Das größte Risiko sieht er in dem Handelskrieg mit China, der sich heute nochmal verschärft hat. Vermutlich wird es aber eine weitere Zinssenkung geben, aber sie ist höchst umstritten im Kreis der Notenbanker. Verschiedene Notenbanker haben gesagt, nein, das wollen wir nicht, wir sollten unser Pulver nicht verschießen. Wir sollten dann an der Zinsschraube drehen, wenn die Rezession wirklich kommt. Und der politische Druck ist aber ganz enorm.
Jetzt nach dem US-Präsidenten, dann ist ja die Richtung klar. Donald Trump wünscht sich unverhohlen von der Fed niedrigere Zinsen. Sie haben es gesagt, er macht auch ohne Rücksicht auf die Neutralität der Notenbank einen ziemlich deutlichen Druck.
Er hat sich geradezu auf die Fed eingeschossen, Frau Becker. Trump macht die Fed mitverantwortlich für die ersten Rezessionsanzeichen. Die Fed habe den Zinssatz viel zu schnell, viel zu drastisch angehoben. Powell mache seinen Job nicht gut, er greift ihn frontal an. Und das bleibt nicht ohne Wirkung, wie schon die jüngste Zinssenkung vor ein paar Wochen gezeigt hat.
Was parallel zum Treffen der US-Notenbanken bekannt wurde und wohl auch nicht ganz zufällig, einen Tag bevor sich morgen die G7-Staaten treffen, China kündigt neue Zölle ein. Und das ziemlich konkret. Herr Kössler, nächste Etappe im Handelsstreit zwischen Washington und Peking?
Ganz bestimmt, das ist die nächste Eskalationsstufe in diesem Handelskrieg. China macht ernst mit seiner Drohung, Vergeltung zu üben. Trump hatte ja Anfang August neue Strafzölle von 10% auf chinesische Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar angekündigt. Diese Zölle sollen erst im Dezember wirksam werden. Jetzt schlägt China zurück. China führt zusätzliche Zölle ein in Höhe von 5-10% auf Waren im Wert von 75 Milliarden US-Dollar. Das soll in zwei Schritten erfolgen. Am 1. September und zum 1. Dezember. Das wird Folgen haben. Besonders schmerzlich für die Farmer. Die Chinesen belegen Sojabohnen noch einmal mit Strafzöllen. Donald Trump muss dann vermutlich weitere Milliarden locker machen an Subventionen für die Farmer. Und das ist natürlich auch schmerzlich für die Automobilindustrie. Ab 15. Dezember sollen 25% erhoben werden. Und das trifft dann auch die deutschen Autobauer, die ja nicht nur Importeure in die USA sind, sondern auch Exporteure aus den USA. Und die werden dann den chinesischen Strafzöllen unterliegen. Das trifft vor allem Mercedes in Tuscaloosa und BMW in Spartanburg.
Und prompt gab es vor einer Viertelstunde eine Eilmeldung mit einer wirklich, muss man sagen, drastischen Aufforderung von Donald Trump als Reaktion.
Ja, Donald Trump möchte sich zu den Strafzöllen noch hiesiger Zeit am Nachmittag äußern, also bei Ihnen in der Nacht. Und er hat aber schon alle amerikanischen Unternehmen aufgefordert, die Produktion in China einzustellen und die Produktion zurück in die USA zu holen. Daran sieht man, wie nervös ihn diese Situation macht. Es ist alles zusammen ein Signal unmittelbar vor Beginn des G7-Gipfels in Biarritz, das haben Sie gesagt. China schätzt die amerikanische Wirtschaftskraft schwächer ein als die eigene. Gerade eben hat der ehemalige US-Botschafter in China, Max Baucus, in CNN gesagt, die Chinesen riechen förmlich die Schwäche. Sie haben ein untrügliches Gespür für die Kräfteverhältnisse. Sie sind sich sicher, dass sie den längeren Arm haben. Was das für die Verhandlungen bedeutet, die ja im September fortgesetzt werden sollten zur Beendigung dieses Konflikts, das weiß man noch nicht. Bisher ist noch kein Termin genannt worden. Es sieht überhaupt nicht gut aus. Und hinter den Kulissen wächst die Nervosität. Es gibt Unstimmigkeiten im Weißen Haus. Bei Donald Trump ist sie jedenfalls deutlich zu spüren.
Danke. Aus Washington war das Thilo Kössler. China also mit neuen Zöllen und Donald Trump mit der Aufforderung, an US-Firmen nicht mehr in China zu produzieren. Deutliche Eskalation des Handelskonflikts. Also, Claudia Werle, was wurde denn an den Börsen bislang daraus gemacht?
Die Reaktion ist wirklich prompt gekommen. Kaum sickerten die ersten Meldungen durch, dass die Chinesen neue Vergeltungszölle auf amerikanische Importe erlassen wollen. Da dreht der DAX ins Minus. Die DAX-Kurve, die ging richtig senkrecht nach unten bis auf 11.627 Punkte ist der DAX nach unten gerutscht. Gut, es war ja damit zu rechnen, dass irgendwann Maßnahmen von Seiten der Chinesen kommen würden. Die Chinesen haben das ja auch ganz offen angekündigt. Aber wenn es dann wirklich so weit ist, dann ist das noch einmal etwas ganz anderes, als wenn die Drohungen im Raum stehen.
Und zu dieser nervösen Situation, da passt ein ziemlich auffälliger Goldpreis.
Ja, die Reaktion war deutlich. Unmittelbar nach der Ankündigung, Gold deutlich teurer geworden, kostet aktuell $1.524,95. Das sind also mehr als $20 mehr als beim zweiten Fixing gestern. Einfach, Gold gilt ja als so etwas wie ein sicherer Hafen in unruhigen Zeiten, einfach weil es sich bei diesem glänzenden Edelmetall um eine ganz andere Art von Währung handelt.
Handelskonflikt also nochmal eskaliert. Das hat auch direkte Auswirkungen bei einzelnen Aktien.
Es sind die Autoaktien, vor allem Daimler und BMW, Autoaktien bis 3% im Minus. Für die großen Hersteller ist China ja ein ganz wichtiger Markt, dass auch die deutschen Autobauer von diesen Zollstreitigkeiten oder von den neuen Zollstreitigkeiten deutlich getroffen sind. Das ist ja eben im Gespräch angeklungen. In Mitleidenschaft gezogen werden übrigens auch die Zulieferer. Die Flaute in der Autoindustrie zwingt beispielsweise den fränkischen Zulieferer Schaeffler zur Kurzarbeit. Continental hat wegen dieser schwächelnden Autokonjunktur und wegen eines Gewinneinbruchs Anfang August angekündigt, Stellen streichen zu wollen. Und nun heißt das, es sollen noch einige Werke geschlossen werden.
Wir haben eben darüber berichtet. ThyssenKrupp interessiert sich angeblich für Klöckner, den Stahlhändler. Für die Börse ist das eine gute Idee oder ist die weniger überzeugt?
Naja, es ist ja klar, ThyssenKrupp kann nicht so weitermachen wie bisher, muss sich eine neue Strategie überlegen. Wenn von einem Zusammengehen die Rede ist, dann rechnen viele hier an der Börse. Naja, das verspricht Synergien. Das neue Unternehmen ist größer, es ist mächtiger, es wird sich besser auf dem Markt behaupten können. Ob das dann am Ende auch wirklich so eintritt, das muss man erst einmal abwarten. Aktien von ThyssenKrupp heute jedenfalls 0,4% im Minus. Und die Papiere von Glöckner im SDAX, die steigen um satte 6,5%.
Blick noch auf die Commerzbank.
Ja, auch die Commerzbank muss sich überlegen, wie soll es weitergehen. Möglicherweise werden Stellen gestrichen. Da könnten beispielsweise Arbeitsplätze betroffen sein, die bislang mit der Schiffsfinanzierung zusammenhingen oder Verwaltungsjob. Die Pläne für eine Ausdünnung des Filialnetzes, die liegen ja auf dem Tisch. Details werden im Herbst erwartet. Die Aktien im MDAX 2% im Minus. Und noch ein kurzer Blick auf die Anleihen. Die verbilligen sich heute bis 2 Euro. Die Umlaufrendite von minus 0,66 auf minus 0,62% gestiegen.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker.